Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Susanne Daubner.
Und die begrüßen Sie beide herzlich willkommen.
Guten Abend.
Für das vermeintlich Gute zu kämpfen, heißt noch lange nicht, selbst bestimmen zu dürfen, was recht ist und was nicht. Denn genau das wollten die Frau und die drei Männer, gegen die heute das Urteil gesprochen wurde, in Dresden. Weil die mutmaßlichen Linksextremisten den Nazis die Stirn bieten wollen, überfielen sie mehrfach Menschen aus der rechtsextremen Szene und schlugen äußerst brutal zu, und zwar nicht im Affekt, sondern zielgerichtet und geplant. Für diese Gewalttaten wurden Lina E. und ihre Freunde zu Haftstrafen verurteilt, von ihren Unterstützern im Gerichtssaal heute aber lauthals beklatscht. Sven Knobloch.
Der Leipziger Stadtteil Konnewitz. Laut Verfassungsschutz ein Zentrum der linksextremen Szene in Deutschland. Hier hatte die Studentin Lina E. zuletzt gewohnt. An jeder Ecke findet man Unterstützung für sie. In einigen Läden werden Spenden gesammelt. Doch vor der Kamera darüber reden will heute niemand. Auch im Gerichtssaal in Dresden gibt es heute Solidarität für Lina E. und ihre drei Mitangeklagten. Sie bekommen Haftstrafen zwischen 2 Jahren und 5 Monaten und 5 Jahren und 3 Monaten. Für das Gericht ist erwiesen, die Gruppe hat 13 Mitglieder der rechten Szene in Sachsen und Thüringen ausgespäht, überfallen und schwer verletzt. Und das als Mitglieder oder Unterstützer einer kriminellen Vereinigung.
Aus Sicht der Bundesanwaltschaft stellt das heutige Urteil klar, es gibt keine gute politische Gewalt. Der Rechtsstaat nimmt es nicht hin, dass Einzelne aufgrund einer vermeintlich besseren Ideologie das Recht in die eigene Hand nehmen und mit Gewalt gegen politisch Andersdenkende vorgehen.
Während der Urteilsverkündung gibt es immer wieder Zwischenrufe. Mehrere Personen werden auf Anordnung des Gerichts aus dem Saal entfernt. Für die Verteidiger war es ein politischer Prozess.
Wir bleiben bei unserem Vorwurf, dass die Ermittlungen einseitig geführt worden sind. Wir bleiben bei unserem Vorwurf, dass die Verurteilung im Wesentlichen auf Hypothesen und Mutmaßung und weniger auf handfesten Beweisen beruht.
Der Vorwurf vieler Unterstützer, bei rechten und linken Straftätern würden unterschiedliche Maßstäbe gelten, obwohl der Rechtsextremismus die größte Gefahr sei. Tatsächlich lag die Zahl der politisch motivierten Straftaten von rechts im vergangenen Jahr bei rund 23.500 und damit deutlich über den rund 7.000 von links. Aber bei Gewalttaten wie Körperverletzung lagen die Zahlen zuletzt enger beieinander, mit rund 1.200 rechtsmotivierten und rund 850 linksmotivierten. Der Extremismus-Experte Oliver Decker beobachtet eine Gewaltspirale.
Wir sehen sehr stark, dass Gewalt legitimer angesehen wird als Mittel der politischen Auseinandersetzung. Das war lange Zeit so nicht ausgeprägt innerhalb der Linken. Das hat sich deutlich verändert. Es gibt eine Enthemmung, die wir hier sehen.
Zu beobachten war das Anfang Februar in Budapest. 7 mutmaßliche Linksextremisten aus Deutschland greifen tatsächliche und vermeintliche Neonazis an. 3 der Täter sollen zum Umfeld von Lina E. gehören. Verfassungsschützer sind alarmiert.
Das macht noch mal sehr deutlich, dass wir es mit auch einer international agierenden Gruppierung zu tun haben, die eben auch nicht davor zurückschreckt, selbst unter dem Verfolgungsdruck, den sie momentan durch die Sicherheitsbehörden ja offensichtlich erkennen müssen, eben solche Taten in Budapest zumindest maßgeblich zu begehen.
Die Sicherheitsbehörden rechnen damit, dass die linksextreme Szene auch auf das heutige Urteil mit Gewalt reagiert. Schon seit Monaten wird für den sogenannten Tag X am Samstag in Leipzig mobilisiert.
Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern werden die linksextremistische Szene deshalb auch in den kommenden Tagen genau im Blick behalten und auch gegebenenfalls einschreiten, um Straf- und Gewaltexzessen entgegenzutreten.
Zur Stunde eine erste Demonstration in Leipzig, die zunächst friedlich begonnen hat. Die Forderung nach Freiheit für Lina E. erfüllt sich zumindest für eine Zeit. Bis zum Haftantritt kam sie heute unter Auflagen auf freien Fuß.
Und wir wollen heute sprechen mit Georg Mayer, dem Innenminister von Thüringen. Auch in seinem Bundesland gab es Gewalttaten, über die heute geurteilt wurden, nämlich in Eisenach. Guten Abend, Herr Mayer.
Schönen guten Abend, Frau Miosga.
Dass beispielsweise zum 1. Mai linke autonome Autos anzünden oder Schaufenster einschmeißen, das ist ein altbekanntes Phänomen, das aber nun gezielt Menschen, und zwar brutalst, angegriffen werden. Seit wann beobachten Sie das?
Ja, das beobachten wir seit einigen Jahren. Ein, zwei Jahre sind das schon, wo wir diese Radikalisierung beobachten. Das ist eine neue Qualität, das kannten wir so auch nicht, dass also von mutmaßlich Linksextremisten Angriffe ausgeführt werden, häufig gegen bekannte Rechtsextremisten, die sehr gewalttätig sind, die auch zu schweren Verletzungen geführt haben. Und das erfüllt uns natürlich mit Sorge.
Wie erklären Sie diese zunehmende Gewaltbereitschaft unter den Linksextremisten?
Es scheint da irgendein Wechsel stattgefunden haben, vielleicht sogar ein Generationswechsel. Früher richtete sich die Gewalt aus dem linksextremen Bereich vorwiegend gegen Sachen. Jetzt geht es gegen Menschen. Und wie gesagt, es handelt sich um das politische Gegenüber, in der Regel um Rechtsextremisten, die gezielt angegriffen werden, die geoutet werden und dann gibt es Angriffe. Und das ist, eine Entwicklung, die muss man sehr kritisch sehen, weil der offene Kampf, sage ich mal, zwischen rechts und links auf offener Straße am helllichten Tag, muss man so sagen, weil einige dieser Anschläge wurden tatsächlich tagsüber ausgeführt, teilweise mitten in der Landeshauptstadt, macht deutlich, dass hier eine Hemmschwelle gesunken ist.
Und es gibt eine sozusagen Fangemeinde. Interessant ist ja, dass die Angeklagten heute in diesem Prozess enorme Unterstützung erfahren und regelrecht gefeiert werden.
Ja, das beobachte ich mit Sorge. Es gibt da sehr viel Unterstützung. Lina E. ist eine Symbolfigur geworden. Es gibt in der linken Szene, in der linksextremen Szene, einen Unterstützerkreis. Der macht das auch sehr deutlich, fordert ja jetzt auch oder ruft zu Demonstrationen auf. Hat sogar die Parole ausgegeben, für jedes Jahr Haft 1 Million Schaden. Und das ist ein Umfeld, was man kritisch betrachten muss. Man spricht von Entgrenzung. Das kennen wir beim Rechtsextremismus übrigens auch, dass Rechtsextremisten versuchen, sag ich mal, weiter vorzudringen in weitere gesellschaftliche Schichten. Und das wird jetzt hier offensichtlich auch gemacht. Mhm. Und das ist schon besorgniserregend. Es gibt auch in einzelnen Parteien schon Leute, die meines Erachtens relativieren, was diese Straftaten anbelangt, nur weil der Zweck gegen rechts natürlich nachvollziehbar ist, aber natürlich auch keinesfalls diese Gewalt gut geheißen werden kann. Und das müssen wir auch von politischer Seite sehr deutlich machen.
Mhm. Ihr Verfassungsschutzpräsident in Thüringen, Stefan Kramer, sagt, es bestehe die Gefahr, dass die bislang nicht extremistischen Klimabewegungen wie Fridays for Future oder die letzte Generation von Linksextremisten unterwandert werden könnten. Sehen Sie diese Gefahr auch?
Also da erlaube ich mir eine etwas abweichende Haltung. Wir haben gerade heute im Thüringer Landtag auch über das Thema diskutiert. Ich würde mal sagen, das mag es in Einzelfällen geben, aber grundsätzlich würde ich jetzt diesen Zusammenhang nicht herstellen. Da gibt es meines Erachtens jetzt, es gibt einzelne Hinweise, dass einzelne Personen sich radikalisieren, aber das sehe ich grundsätzlich so nicht. Ich denke mal, die Radikalisierung kommt aus einem etwas anderen Umfeld, dem klassischen linksextremen Umfeld, militante Antifa und so weiter. Mhm.
Sie haben es bereits gesagt, im Vergleich gibt es immer noch mehr gewaltbereite Rechtsextreme in Deutschland. Und da wird ja immer wieder kritisiert, spätestens seit den NSU-Morden, die Behörden schauten nicht richtig hin. Und jetzt lautet der Vorwurf aus der linken Szene, bei den Linksextremen schauten sie besonders gut hin. Fühlen Sie sich da angesprochen?
Nein, fühle ich mich nicht angesprochen. Ich habe schon immer sehr deutlich gesagt, dass wir jede Form des Extremismus bekämpfen. Betrifft auch den islamistischen Extremismus. Gerade heute gab es ja auch wieder Durchsuchungsmaßnahmen in diesem Bereich. Wir bekämpfen jede Form des politischen Extremismus. Strömungen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellen oder sogar bekämpfen, müssen damit rechnen, dass sie staatlicherseits verfolgt werden.
Nun soll es kommenden Samstag eine große Solidaritätskundgebung, einen großen Protest geben mit gewalttätigen Ausschreitungen. Die sind bereits angekündigt. Was erwarten Sie da?
Es ist schwer zu sagen. Wir haben ein Lagebild erstellt. Also es wurde ja schon für heute, für den Tag der Urteilsverkündung, Tag X, wurde ja schon etwas angekündigt. Wir sind jetzt auch mit allen verfügbaren Kräften unterwegs, sage ich mal. Es werden Objektschutzmaßnahmen durchgeführt. Die Präsenz wurde erhöht, jetzt auch auf den Straßen. Für Samstag ist es so, dass wir natürlich bundesländerübergreifend. Thüringen hilft da auch mit, Kräfte der Bereitschaftspolizei zur Verfügung stellen, auch nochmal aufklären im Umfeld. Auch der Verfassungsschutz hat da eine Rolle. Also da arbeiten wir gut zusammen und deshalb bin ich erstmal vorsichtig zuversichtlich, dass es gelingt. Und ich appelliere natürlich auch an diejenigen, die an diesen Protesten teilnehmen. Gewalt kann niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Das macht nichts besser. Das hilft überhaupt nicht beim Kampf gegen Rechts, sondern schadet ihm nur.
Der Appell des Innenministers aus Thüringen. Danke, Herr Mayer, für das Gespräch.
Gerne.
Und das Interview haben wir aufgezeichnet. Das Urteil von Dresden und was sich im Kampf gegen Linksextremismus ändern muss. Dazu hat Christine Schwietzer vom Mitteldeutschen Rundfunk diese Meinung.
Mit dem Urteil heute haben die Richter all jenen Grenzen aufgewiesen, die die Regeln des Rechtsstaates nicht achten. Das war kein Schauprozess mit Symbolcharakter. Hier haben Juristen den Rechtsrahmen ausgeschöpft und in einem politisch aufgeladenen Prozess nüchtern, aber deutlich klargemacht, dass dieser Staat keine Gewalt toleriert, weder von links noch von rechts. Nein, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Wer die Grenzen überschreitet, muss mit der vollen Härte des Rechtsstaates rechnen. Das ist die Botschaft der Richter in Sachsen. Dieses Urteil zeigt aber auch, im Gerichtssaal können nicht die politischen Versäumnisse der Vergangenheit korrigiert werden. Das muss sich künftig ändern. Deshalb ist es wichtig, längst überfällig, wenn die Bundesinnenministerin jetzt ankündigt, auch bei linksextremistischen Ausschreitungen konsequent durchzugreifen. Dass extreme Gruppierungen am linken und rechten Rand unsere Gesellschaft unterwandern, sollte uns alle aufhorchen lassen. Das gemeinsame Miteinander braucht Regeln. Und es braucht einen Staat, der es kontrolliert und der sich darum kümmert. Es braucht Geld für Vereine, die sich gegen Extremismus wenden. Es braucht Sozialarbeiter, die sich um diejenigen kümmern, die sich von der Gesellschaft abwenden wollen. Mehr Achtung und mehr Handhabe für Polizei und staatliche Institutionen. Das ist umso wichtiger in einer Gesellschaft, in der sich die politischen Haltungen immer unversöhnlicher gegenüberstehen. In der sich manche nicht einmal mehr eine andere Meinung anhören wollen. Das ist eine Aufgabe, die nicht Richter alleine übernehmen können. Wir müssen endlich begreifen, welche Gefahren vom Extremismus ausgehen und wie bedrohlich das für unsere Demokratie ist.
Die Meinung von Christine Schwietzer. Und auch heute kommen wir nicht umhin, über den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zu berichten und schauen auf ein Land, das bislang nicht angegriffen wird, aber genau davor große Angst hat. Die Republik Moldau ist seit jeher Russland kulturell verbunden und war Teil des riesigen Sowjetreichs. Wladimir Putin will, dass sich das Land vom Westen lossagt. Doch das wollen die fast 50 europäischen Staats- und Regierungschefs verhindern, die sich morgen dort treffen, in der Hauptstadt Chisinau und dem kleinen Land am Rande Europas den Rücken zu stärken gegenüber Russland, das längst einen Teil Moldaus vereinnahmt hat. In der prorussischen Separatistenregion Transnistrien sind tausende russische Soldaten stationiert. Genau dort beginnt die Reportage von Markus Preis.
Die Ziegen von Pjotr wissen nicht, dass sie derzeit im Zentrum von Weltkonflikten grasen. 400 Tiere, der 40-Jährige auf der Weide. Und der Käse, sagt er, ein Traum. Nur 3 Kilometer sind es bis in die Ukraine. Die Weide liegt in Transnistrien, ein Ort, der schon gefährlich klingt. Seit Jahrzehnten hat in diesem Teil Moldaus Russland das Sagen. Ich bin Russe, sagt mir Pjotr stolz, und das wird sich nie ändern. Das ist meine Heimat. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Dieses Land ist meins. Tiraspol heißt die heimliche Hauptstadt Transnistriens. Ein Land, das nur von anderen, nicht anerkannten Staaten wie Südossetien anerkannt wird. Aber nicht von Russland, obwohl Moskau hier Panzer und Truppen stationiert. Umso mehr legt man Wert auf Symbole. Zum Bezahlen muss ich Rubel holen. Transnistrische Rubel. Ein Land, zwei Welten. Und genau das ist ihr Problem. Maya Sandu, die Präsidentin Moldaus, will ihr Land Richtung Westen führen. Ursula von der Leyen ist schon da. Rund 50 Staats- und Regierungschefs werden morgen folgen. 50 Regierungschefs, alle zusammen hier im Zentrum der Hauptstadt Chisinau. Das sendet eine klare Botschaft. Moldau liegt im Herzen Europas. Moldau ist Europa. Doch wie prekär die Lage im Herzen Europas sein kann, wird gleich danach wieder sichtbar. Moldaus Präsidentin wird nach möglichen russischen Störungen gefragt, weil der Strom ja komplett aus Transnistrien kommt. Ich kann Ihnen sagen, wir haben einen Generator. Und selbst wenn es ein Problem mit dem Strom gibt, wird das den Gipfel nicht stören. In Moldau sind sie stolz auf das, was morgen hier passieren soll. Europa zu Gast bei Freunden sozusagen. In diesem schönen und charmanten, aber auch komplizierten, armen und oft schutzlosen Land. Die NATO wird morgen eigens Aufklärungsflugzeuge über Moldau kreisen lassen, um den Gipfel zu schützen. Auch die Studenten in Chisinau machen sich Gedanken. Mögliche Angriffe aus Russland. Man hat schon ein bisschen Angst. Denn die Leute haben Familien, haben Kinder. Und dass sowas passieren könnte, wo wir geboren sind, das ist schon traurig. Eine kleine Belohnung für seine Ziegen. Auch Piotr aus Transnistrien wünscht sich, dass es ruhig bleibt in Moldau. Wie das am besten geht? Seine Antwort: Alles bleibt, wie es ist.
So, und jetzt ist er uns aus Moldau zugeschaltet, unser Europakorrespondent Markus Preis. Markus, morgen wird also einen großen Bahnhof geben für dieses kleine Land am Rande Europas, das gern dazugehören möchte. Wie stehen denn eigentlich die Chancen auf die baldige EU-Mitgliedschaft?
Also ich glaube, egal wie man baldig definiert, dass das ganz schnell gehen wird mit einer Mitgliedschaft, ich glaube, das ist relativ ausgeschlossen. Auch die EU sieht sehr deutlich, wie sehr dieses Land gespalten ist. Es gab hier große Demonstrationen für eine Mitgliedschaft in der EU, für eine Annäherung, aber es gab auch große dagegen. Und wenn man heute in diesem Landesteil Transnistrien war, wo man sieht, da ist im Prinzip eine zweite Welt aufgebaut worden, wo im Prinzip alles doppelt da ist, wo man eine eigene Währung hat, wo man eigene Zollformulare hat, das wirkt in so einer friedlichen Zeit, wo es keinen scharfen Konflikt hier gibt, fast komisch. Aber in diesem Land stehen eben auch russische Panzer, dort sind russische Soldaten. Und auch der Hirte, den wir heute getroffen haben, der hat gesagt, wenn es wirklich zu einer ganz konkreten EU-Mitgliedschaft käme, dann könnte es hier auch wieder zu blutigen Auseinandersetzungen kommen. Wie kann man dem Land dann helfen? Ende Dezember, da werden die Regierungschefs entscheiden, ob man womöglich Beitrittsverhandlungen aufnimmt. Das ist ja dann auch ein wichtiger Schritt, aber der dann auch noch lange dauern kann, bis es dann wirklich ernst wird mit einer Mitgliedschaft. Und man wird mit konkreten Hilfen dem Land entgegenkommen. Ursula von der Leyen hat heute mehrere hundert Millionen Euro Finanzhilfen angekündigt und ganz konkrete Dinge, die die Menschen merken, zum Beispiel niedrigere Roaminggebühren oder Unterstützung bei der Energieversorgung. Also Dinge, die man spürt, ohne dass das Land eben Mitglied in der EU ist.
Das Ganze wird ja morgen kein reiner EU-Gipfel. Der Kreis der Staats- und Regierungschefinnen und Chefs ist ja deutlich größer. Und Krisen gibt es ja ohnehin genug. Worüber wollen die vor allem sprechen?
Also ich glaube, es gibt zwei Dinge, auf die man ganz besonders schaut. Zum einen, es gibt ja die ganze Gewalt im Kosovo in den vergangenen Tagen, wo auch Mitglieder der NATO-Schutztruppen verletzt wurden. Da soll es ein Gespräch geben, unter anderem von Frankreichs Präsident Macron, von Bundeskanzler Scholz, mit dem Präsident Serbiens und der Präsidentin des Kosovo, um zu sehen, wie kann man die Spannung da wieder verringern. Und zudem richten sich die Augen noch auf einen möglichen Gast. Recep Tayyip Erdogan, der neue alte Präsident der Türkei, ist auch eingeladen. Ob er kommt, steht noch nicht genau fest. Aber wenn er kommt, dann wird man sehr genau hingucken, ob es Signale gibt, ob Schweden jetzt Mitglied der NATO werden kann.
Danke, Markus Preis aus Moldau. Ja, und genau darum haben diese beiden schon mehrfach gerungen, hier bei dem Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten im November in Ankara. Denn seit Beginn des russischen Angriffskriegs will Schweden in die NATO aufgenommen werden. Doch der türkische Präsident wusste es bislang zu verhindern. Nun hat Erdogan die Wahl in der Türkei gewonnen und muss an dieser Stelle nicht mehr Stärke zeigen. Und die Schweden gehen einen Schritt auf ihn zu. Erdogan hatte immer von Schweden verlangt, strenger gegen militante Kurden vorzugehen. Und jetzt wird in Stockholm das Antiterrorgesetz verschärft. Christian Blenker.
Schweden war für ihn einst der sichere Hafen. Vor über 40 Jahren ist der Kurde Kurdu Baksi mit seiner Familie aus der Türkei geflohen. In die Freiheit, wie er sagt. Doch seitdem Schweden mit der Türkei über den NATO-Beitritt spricht, geht die Angst um in der kurdischen Gemeinde. Die Kurden sollten nicht den Preis für den schwedischen NATO-Beitritt zahlen. Das schwedische Volk und die Regierung haben natürlich das Recht, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden. Aber wenn man vor einem Despoten in Moskau flieht, sollte man nicht einem anderen Despoten in Ankara in die Arme laufen. Baksis Vater wurde in der Türkei in Abwesenheit zu 6,5 Jahren Haft verurteilt, weil er angeblich eine Nähe zu Mitgliedern der kurdischen Arbeiterpartei PKK haben soll. In der Türkei wie in der EU wird sie als terroristisch eingestuft. Seit dem Urteil kann sein Vater nicht mehr in die Türkei zurückkehren. Mein Vater ist enttäuscht, weil dieses Land den Kurden so viele Rechte gegeben hat, die sie jetzt zurückziehen. Die Türkei wirft Schweden vor, Unterstützern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK eine Heimat zu geben. Der türkische Präsident Erdogan forderte für den NATO-Beitritt immer wieder konkrete Maßnahmen. Nun verschärft Schweden seine Antiterrorgesetze und stellt die Unterstützung und Finanzierung von terroristischen Organisationen unter Strafe. Für viele Juristen ist das Gesetz aber unklar formuliert. Wenn man Fahnen mit dem PKK-Logo schwenkt, ist das schon eine Beteiligung oder nicht? Reicht diese Art von Sympathiebekundung aus oder muss man aktiv handeln und andere bei Terrortaten unterstützen? Diese Art der Abgrenzung wird problematisch. Mit dem verschärften schwedischen Gesetz wachsen aber auch die Unterstützer innerhalb der NATO. US-Außenminister Blinken sendet eindeutige Signale Richtung Ankara. Aus Sicht der USA ist jetzt der Zeitpunkt, auch Schweden in die NATO aufzunehmen. Sie haben entschiedene Schritte unternommen, um den legitimen Sorgen zu begegnen. Bislang fehlt eine offizielle Reaktion aus der Türkei. Dennoch gibt sich der schwedische Außenminister hoffnungsvoll. Die Unterhändler werden sich in den nächsten Wochen treffen und prüfen, wie weit wir die gemeinsamen Vereinbarungen erfüllt haben. Beim informellen Treffen der NATO-Außenminister in Oslo könnte der Druck auf die Türkei morgen noch einmal erhöht werden. Schweden hofft, dass es dann noch im Sommer NATO-Mitglied werden kann.
Leipzig 1983 könnte aber auch heute sein. Okay, Leipzig sieht heute deutlich anders aus, aber diese Jungs könnten auch im Jahre 2023 diese Haare, diese Jacken und diese Kippen zur Schau tragen. Denn sie rauchen wieder. 2022 ist in Deutschland allen Kampagnen für Qualmfreiheit zum Trotz die Zahl rauchender Teenager deutlich gestiegen, nachdem die Zigarette in den Jahren zuvor doch zunehmend uncool geworden war. Woher kommt diese neue Lust am blauen Dunst? Fragt Paul Jens heute am Weltnichtrauchertag.
Vor der nächsten Schulstunde noch schnell eine Kippe anzünden, um ein bisschen runterzukommen. So machen es viele junge Menschen am Oberstufenzentrum in Brandenburg an der Havel.
Na, ich rauche halt jeden Tag eigentlich auch ziemlich viel. Weil, ja, es ist halt eine Angewohnheit, macht der Angewohnheit. Morgens aufstehen, Kaffee, Kippe. Das ist mittlerweile Gewohnheit geworden.
Rauchen, nicht nur eine Angewohnheit, sondern auch Gruppendruck.
Bei meinem Freundeskreis hat es halt angefangen, dann wollte ich mit dazugehören.
Wenn man so in einer großen Gruppe steht und alle rauchen und man steht dann nur daneben, das ist komisch irgendwie.
Die rauchenden Schüler und Schülerinnen aus Brandenburg sind keine Ausnahme. Nachdem der Tabakkonsum unter jungen Menschen lange eher rückläufig war oder stagnierte, sind die Zahlen im letzten Jahr sprunghaft angestiegen. Bei den Jugendlichen hat sich die Zahl der Konsumenten auf knapp 16% fast verdoppelt und unter den 18- bis 24-Jährigen rauchen oder dampfen jetzt gut 40%. Suchtforscher Anil Batra führt den steigenden Konsum auf E-Zigaretten zurück.
Eine Idee wäre, dass insbesondere E-Zigarettenprodukte oder Tabakerhitzer über die Werbung sehr präsent gewesen sind in den letzten Jahren. Und diese Präsenz macht natürlich eine Aufmerksamkeit auch für das Thema. Das Thema Rauchen wird insgesamt wieder attraktiver.
Hier in diesem E-Zigarettengeschäft in Waiblingen bei Stuttgart werben Händler mit einem ganz anderen Image. Grelle Farben, süßlich-fruchtige Aromen und dazu oft noch ein Schuss Nikotin. Und nicht nur das verfängt bei jungen Menschen.
Einmal die Rauchentwicklung, wenn man die Menschen sieht, wie sie draußen laufen. Das war mal so der Hauptgrund, warum man sich dafür überhaupt interessiert. Die zweite Sache ist einfach, man stinkt nicht, man kann es im Auto rauchen, man braucht keinen Aschenbecher.
Die E-Zigaretten erhitzen eine Flüssigkeit, die meist auch Nikotin enthält. Dabei entsteht der charakteristische Dampf, der oft als harmlos verkauft wird.
Egal, was man sich in die Lunge zieht, kann nicht gesund sein. Aber es ist eine weniger schädliche Alternative, die definitiv gefördert werden sollte, anstatt an den Pranger gestellt zu werden.
Doch in der Suchtforschung gilt die E-Zigarette als Einstieg in den Tabakkonsum mit unbekannten Risiken.
Es gibt gute Daten, die zeigen, dass Schülerinnen und Schüler, die schon in der Mittelstufe anfangen, mit E-Zigaretten Probierkonsum zu betreiben, in späteren Jahren dann zum Zigarettenkonsum auch übergehen.
Am Oberstufenzentrum in Brandenburg glauben viele, den Konsum im Griff zu haben.
Ich habe immer so gesagt, sobald ich irgendwie vorhabe, Kinder zu kriegen oder so, dass ich dann aufhöre und danach auch nicht mehr anfange.
Doch vom Tabak wieder loszukommen, ist oft schwierig. Ein langer und mühsamer Weg.
Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten mit Susanne.
4 von 5 russischen Generalkonsulaten in Deutschland müssen bis zum Jahresende schließen. Die Bundesregierung entzieht ihnen die Lizenz und reagiert damit auf die Entscheidung in Moskau, die Anzahl der Mitarbeiter deutscher Institutionen in Russland zu begrenzen. Aus diesem Grund werden nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch 3 eigene Generalkonsulate in Russland nicht mehr betrieben. Bei einer Großrazzia hat die Bundesanwaltschaft 7 mutmaßliche Unterstützer des sogenannten Islamischen Staates festnehmen lassen. Den 4 Frauen und 3 Männern wird vorgeworfen, online mindestens 65.000 Euro für die Terrormiliz gesammelt zu haben. In 10 Bundesländern seien außerdem etwa 100 Objekte durchsucht worden, teilte die Behörde mit. Eine der Verdächtigen ist unter Auflagen wieder auf freiem Fuß. Die Positionen sind wieder festgefahren im Tarifkonflikt bei der Bahn. Die Gewerkschaft EVG lehnt ein neues Angebot des Unternehmens ab. Unter anderem fordert sie eine kürzere Laufzeit. Die Bahn will derzeit kein neues Angebot vorlegen und vorerst auch nicht weiter verhandeln. Die Kunden müssen sich daher wahrscheinlich schon bald wieder auf neue Warnstreiks einstellen. Familien können für den Neubau eines klimafreundlichen Hauses ab Juni zinsgünstige Kredite von der Förderbank KfW bekommen. Sie müssen dafür allerdings ein zu versteuerndes Einkommen von unter 60.000 Euro haben und mindestens ein minderjähriges Kind. Die Höhe der Förderung ist außerdem von der Energieeffizienz des Hauses und der Zahl der Kinder abhängig. Kritisiert wird, dass das Geld dann zum Bau eines Hauses in den meisten Gegenden nicht ausreichen wird. Die Inflation in Deutschland hat sich im Mai deutlich abgeschwächt. Ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zufolge lag die Teuerungsrate bei voraussichtlich 6,1%. Im April waren es noch 7,2%. Einzelheiten jetzt von Markus Gürne.
Nach wie vor belastet die Teuerung die Menschen in Deutschland. Die Kaufkraft ihres Geldes ist geringer, die Löhne sind entsprechend weniger wert. Die großen Preistreiber sind nach wie vor die Energiepreise und in noch stärkerem Maße die Lebensmittel. Die Kosten für Nahrung und Lebensmittel stiegen im Mai gegenüber dem Vorjahr um 15%. Die Kosten für Energie stiegen ebenfalls, aber im Verhältnis nur moderat um 3%. Dass die monatlich gemessene Inflationsrate im Mai geringer ausfiel als noch im April, hat auch mit den Preisen für Importe zu tun. Die gingen zurück und brachten unter dem Strich eine leichte Linderung einer immer noch hohen Inflationsrate.
So, und vor dem Wetter springen wir noch schnell dort hinein, wohin es sich an einem solch sonnigen Tag besonders gut reinspringen lässt. Nur blöd, wenn ein Freibad vor der Tür und dann aber geschlossen ist. Allein in Bayern ist jedes zweite Bad marode und dringend sanierungsbedürftig und es wieder in den Schuss zu bringen, dafür fehlt vielen Kommunen das Geld. Katharina Reichert war mittendrin in Seltmanns im Allgäu, wo die Bürgerinnen und Bürger die Dinge selbst in die Hand genommen und so ihr Freibad gerettet haben.
Das kleine Dorf hier im Allgäu ist Seltmanns. Es hat nur etwas mehr als 800 Einwohner und ein Freibad, das für die Menschen viel mehr ist als nur ein Ort zum Schwimmen.
Die älteren Leute halten sich halt einfach fit. Man trifft sich hier, es ist einfach von der Atmosphäre her richtig schön.
Ich habe hier noch so schöne Erinnerungen und dann ist es ja auch traurig, es zuzumachen.
Ich bin schon als kleiner Stöpsel da in den Bad rumgeschoben, bis ich blaue Lippen gehabt habe. Und als ich dann gehört habe, dass das Bad eben geschlossen worden soll, habe ich gesagt, das kann nicht sein.
So wie ihm ist es vielen ergangen. Letzten September war das Aus des Bades so gut wie besiegelt, weil 50.000 Liter Badewasser Tag für Tag einfach versickert sind. Die Rohre aus den 60er Jahren waren undicht.
Das sind einem die Ämter natürlich im Nacken und die sagen, man kann ein Bad so nicht betreiben mit diesen großen Wasserverlusten. Wir haben das im Marktgemeinderat diskutiert. Wir hatten keine rechte Lösung.
Das heißt, Sanierung durch kommunale Hand wäre schlicht zu teuer geworden.
Richtig.
Die rettende Idee, Die Seltmanser gründen einen Förderverein, um ihr Freibad wieder in Schuss zu bringen. Auch mit viel Engagement.
Erstaunlich, wer jetzt dann doch kommt. Und das wechselt dann doch immer durch. Und andere Leute sind da und helfen. Und das ist wirklich ein richtiges Zusammengehörigkeitsgefühl.
Genau dieses Gefühl hat die Menschen in den vergangenen Monaten motiviert. Es ist soweit. Die Badesaison soll wieder starten.
Ja, nein, nein.
Frau Fleschhut schaut schweißtreibend aus.
Ja, das schaut schweißtreibend aus. Aber das macht nichts. Wir haben Schlimmeres hinter uns.
Eine Schließung wäre besonders schlimm für die Kinder gewesen.
Ganz wichtig für unsere Jugend, ein Treffpunkt. Man erwartet, dass die Sozialkompetenz nachweisen, ja, wenn sie nichts haben, wo sie sich treffen können. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder auch schwimmen lernen. Die Schulen kommen her, um Schwimmunterricht zu geben.
Inzwischen hat der Förderverein 400 Mitglieder und bekommt breite Unterstützung.
Irgendjemand hat den 80. Geburtstag gefeiert. Es sind, ich weiß, 500, 600 oder noch mehr Euro gespendet worden statt Geburtstagsgeschenke. Einfach großartig.
Dazu kamen unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden, in denen sie das Bad renovierten und die Wasserrohre austauschten. Handwerker verzichteten auf Lohn. Die Gemeinde übernahm die Betriebsführung, gab einmalig 20.000 Euro und die Zusage, jedes Jahr ein gewisses Defizit auszugleichen. Trotz alledem steht die Sanierung und damit auch die Zukunft des Bades weiter auf der Kippe.
Es kommt wirklich große Kosten auf Gemeinde zu. Das ist uns auch klar. Wir werden natürlich auch schauen, dass wir Spenden kriegen, aber es wird sicherlich auch Millionen oder mehr kosten.
Am Morgen vor der Eröffnung. Thomas Dölle checkt die Schwimmbadtechnik.
Das ist von irgendwie Mitte 60er Jahre. Ist also genau, weiß es niemand mehr.
Die Anlage muss ausgetauscht werden, genauso die Folien in den Becken. Aber die Ehrenamtlichen sind zuversichtlich, dass sie auch das schaffen werden. An die viele Arbeit, die noch auf sie zukommt, wollen sie heute nicht denken.
Also 17 Grad hat es.
Aber es kommt schon warm von der Solaranlage. Also heute Mittag schätzen wir, dass wir 19 Grad haben.
Jetzt läuft die Badesaison auch offiziell. Und die Menschen können wieder in ihr Freibad.
Es ist eine große Erleichterung, dass man es geschafft hat. Es war wirklich eine Herausforderung für uns alle. Und ja, wir finden es einfach schön, dass es jetzt mal weitergeht, die Saison. Und die nächste Saison schauen wir, dass wir es weitermachen können.
Wir zwei. Kalt.
Aber die Kinder haben Spaß. Und der Sommer geht ja auch gerade erst los.
Also Donald, lohnt sich morgen Freibad?
Ja. Für die meisten schon. Im Nordwesten gibt es noch tiefhängende Wolken, dort ist es kälter, aber ansonsten weiterhin sonnig. Die Freibäder, auch unbeheizt, haben jetzt meist so 17 bis 20 Grad Wassertemperatur. Die Binnenseen genauso. Nur der Sprung in die kühle Nord- und Ostsee, da muss man noch ein bisschen sich überwinden bei ungefähr 11 bis 15 Grad maximal. Aber ansonsten stimmt das Wetter. Man muss schon sagen, wieder leider hält unser Hoch noch länger durch. Die Trockenheit bei uns nimmt schon zu. Viola reicht weiterhin vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer und bringt den Sonnenschein. Und hier diese kleine Kaltfront sehen wir aber. Das ist der kleine Dämpfer, den wir morgen kriegen. Aber da hängt wirklich kein Niederschlag dran, sondern das sind einfach nur Wolken, die zu uns hereinziehen. Und wir können mal gucken, was so aufsummiert in den nächsten Tagen passiert. Und Sie sehen sehr schön, drumherum um Mitteleuropa gibt es verbreitet diese Regenfälle, also auch hier auf dem Atlantik. Und vor allem hier dieses große Loch fällt auf. Hier liegt unser Hochdruckgebiet und das reicht bis zu uns. Und im Mittelmeerraum gibt es weiterhin zum Teil unwetterartige Gewitter von Spanien bis in die Türkei, bis zum Alpenrand und sogar bis nach Nordafrika gibt es immer wieder heftige Regengüsse. Das ist sehr ungewöhnlich für die Jahreszeit. Jetzt schauen wir auf den Vorschau. Und wir sehen heute Nacht dann diese hochnebelartigen Wolken von der Nordsee, kommen noch ein bisschen weiter voran, bis in den Norden von Nordrhein-Westfalen, auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg wird es vorübergehend etwas wolkiger. Im Süden passiert nichts und tagsüber ziehen sich dann die Wolken auch schon wieder zurück bzw. werden aufgelöst. Ein ganz kleines Gewitterrisiko besteht im Allgäu. Die Temperaturen morgen früh, vor allem in der Mitte Deutschlands, durchaus im einstelligen Bereich, in Hochtälern zum Teil unter 7 Grad. Am wärmsten bleibt es wieder im Südwesten mit 13 bis 10 Grad. Morgen die Höchsttemperaturen auch in der Südhälfte 25 bis 29 Grad. Am kältesten im Nordseeumfeld dort nur 13 bis 16 Grad. Und der Trend für die nächsten Tage am Freitag dann lockere Wolkenfelder, überwiegend trocken, im Süden weiterhin sommerlich warm. Lediglich am Samstag besteht am Alpenrand dann wieder leichtes Gewitterrisiko.
Vielen Dank, Donald Becker. Und damit verabschieden wir uns. Hier geht es jetzt weiter mit der Reportage LNG um jeden Preis. Wie schmutzig ist das US-Gas? Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.
Einen guten Abend und gute Nacht.
Wiedersehen.